Liebe Gemeinde, kraftvolle Zeugenschaft steht so als Thema und Überschrift über diesem Gottesdienst, über dieser Predigt. Und wir haben ja in der Lesung von der Auferweckung des Lazarus gehört. Und dieses Geschehen im Evangelium ist zugleich eine Illustration des Wochenspruchs. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Von welch einer Kraft ist hier die Rede? Eine Kraft, die den Tod überwindet. Und wenn wir uns fragen, was diese Kraft mit uns heute zu tun hat, stehen wir eventuell etwas ratlos da. Ist denn wirklich unter uns etwas davon zu spüren? Zeugen des Auferstandenen, die Jünger damals, aber auch durch die Zeiten hindurch bis heute, haben es mit dieser Kraft zu tun. Schon damals hat der Apostel Paulus dem Timotheus Aussagen zukommen lassen, die im Blick auf die Christen und auch auf uns selbst Fragen aufwerfen. Er schreibt zum Beispiel im 3. Kapitel, im 2. Timotheusbrief, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und dann führt er dazu einiges auf und kommt dann zu einer Aussage, die auf Christen zutreffen könnte. Sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung, verleugnen aber die Kraft, die in ihr ist. Also in der Gottesverehrung liegt diese Kraft verborgen, aber sie kann verleugnet werden, unwirksam sein. Es ist gut, dass es im 2. Brief des Apostels Paulus an Timotheus hilfreiche Hinweise gibt, Probleme mit diesem Anspruch besser verstehen zu können. Schauen wir, was wir davon lernen können, und der heutige Predigttext nimmt uns da mit hinein. Im 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, die Verse 7 bis 10 heißt es: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist, durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wir wollen zuerst mal fragen, wer ist denn dieser Timotheus? Was ist das für ein Mensch? Er war einer der wichtigsten Mitarbeiter von Paulus, diesem kraftvollen Zeugen Jesu, der das Evangelium in viele Städte und Gegenden in Kleinasien und darüber hinaus gebracht hat. Auf vielen dieser Reisen hat Timotheus ihn begleitet. Da hat er wirklich sehr viel erlebt, unter anderem Verfolgung, aber auch wunderbare Bewahrung, auch Scheitern und Erfolg, Widerstand und offene Türen. Der Apostel Paulus bezeichnet ihn als seinen lieben Sohn oder seinen echten Sohn im Glauben. Es besteht also eine sehr herzliche Beziehung zwischen den beiden. Tag und Nacht denkt Paulus in seinen Gebeten an ihn und er sehnt sich danach, ihn wiederzusehen. Timotheus stammte aus einem gläubigen Elternhaus. Bereits die Großmutter, aber auch die Mutter von ihm hatten ein ungeheucheltes Vertrauen, wie es jemand übersetzt, zu Gott, das offensichtlich auch in ihm lebt. Und er hat dann seinen ganz eigenständigen Weg des lebendigen Glaubens eingeschlagen. Dabei ist ihm Paulus eben zum Vorbild geworden. Der schreibt einmal über den Timotheus: Du hast ja die Lehrunterweisung angenommen, die ich dir als verbindlich anvertraut habe, und bist meinem Beispiel gefolgt in der Lebensführung, in den Zielen, die ich mir gesetzt habe, im Vertrauen auf Gott, in der Großzügigkeit, in der Liebe und im Durchhaltevermögen, ja, und auch in den Verfolgungen, die ich erlebt habe und in den Leiden, die mich in Antiochia, in Ikonion und in Lystra getroffen haben. Wenn man die beiden Timotheusbriefe liest, bekommt man einen Eindruck davon, dass Timotheus eine Menge sehr wichtiger Aufgaben von Paulus weitergeführt hat. Ihm hat der altgewordene Apostel Wesentliches übertragen. In der Gemeinde in Ephesus sollte er ein Wächter- und Lehramt wahrnehmen, damit die Gemeinde und einzelne Gemeindeglieder auf der rechten Spur des Glaubens bleiben. Wahrlich eine anspruchsvolle Aufgabe. Und zu diesem Dienst ist er früher schon mit Handauflegung eingesetzt worden und ihm ist auch eine bestimmte Begabung zugesprochen worden. In den mehrmals sehr persönlichen Ratschlägen des Paulus an Timotheus wird aber auch deutlich, dass er gewisse Schwächen hatte, an denen er arbeiten sollte. Was ihm einst als Geschenk Gottes zugesprochen worden war, sollte er zur vollen Entfaltung bringen. Darüber gibt uns der Predigtext ja Auskunft, wenn auch teilweise nur indirekt. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So heißt es ja am Anfang unseres Abschnitts. Offensichtlich war dem Timotheus nicht immer wohl bei seinen Aufgaben. Vom Geist der Furcht ist ja hier die Rede. Jemand übersetzt das Wort Furcht mit Feigheit. Er war vermutlich in manchen Situationen eher feige und nicht so der Überflieger. Vielleicht haben ihn sogar Minderwertigkeitsgefühle zu schaffen gemacht. Mit dem nächsten Wort im Text wird es etwas deutlicher. Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin. War er also in gewisser Weise ein Feigling? Hat er sich immer wieder mal in bestimmten Situationen geschämt, wenn es um Jesus und auch um Paulus, den Gefangenen, ging? Anscheinend war es so. Und wie ist das eigentlich mit uns? Bei mir. Kürzlich bin ich mit meiner Frau über die Lechbrücke bei Gersthofen gegangen. Etwas entfernt von uns stand ein älterer Herr mit seinem Fahrrad und schaute hinunter zum Fluss mit den Kiesbänken. Und als wir an ihm vorbeigehen wollten, sprach er uns an, ganz freundlich, aber doch besorgt. Im ersten Augenblick ging mir durch den Sinn, auch meiner Frau ging es so, wie sie mir hinterher sagte, ob das nicht eine Gelegenheit wäre, ihm etwas über den Glauben zu sagen. Als er uns mitteilte, was ihn beschäftigte, ging es um Vorgänge in unserer Gesellschaft, die für ihn besorgniserregend sind. Währenddessen war dieser erste Gedanke bei mir verschwunden und ich hörte ihm halt zu und machte ein freundliches Gesicht. Und dann hat er sich verabschiedet und dieser Moment war vorbei. Gleich darauf schauten wir uns an und haben bemerkt, dass wir eine Gelegenheit haben verstreichen lassen, diesem Mann ein hilfreiches Wort Gottes zu sagen, ein Zeuge Jesu zu sein. Was hat mich eigentlich davon abgehalten oder vielleicht auch an anderen Stellen, einem solchen ersten Impuls nachzugeben? Ich denke, wir kennen so manches aus eigenem Erleben, wo es uns ähnlich geht. Es gibt immer wieder Befürchtungen und Hindernisse, wenn es darum geht, ein Zeuge Jesu, noch mehr ein kraftvoller Zeuge Jesu zu sein. Da läuft leicht etwas innerlich in einem ab, wie zum Beispiel die Befürchtung, nicht verstanden zu werden, belächelt oder gar abgelehnt oder auch in eine Art Schublade gesteckt zu werden, in die man wirklich nicht hineingehören will. Vielleicht befürchtet man auch bei manchen Menschen, dem nicht gewachsen zu sein, wie sie gegen den Glauben argumentieren. An der Stelle ist zunächst mal wichtig, uns klarzumachen, was ein Zeuge eigentlich ist. Ein Zeuge ist jemand, der davon etwas sagen oder weitergeben kann, was er erlebt hat. Es geht dabei also nur darum, das zu erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Ich muss also nicht zuerst Theologie studieren oder gar Philosophie, um einem gebildeten Menschen zeugnishaft etwas weitergeben zu können. Das ist doch eigentlich schön, sich hier nicht so verkünsteln zu müssen, sondern einfach das, was in einem präsent ist von Gott her, was unser Leben prägt, von ihm her, in einfachen Worten zu sagen. Paulus macht noch auf einen anderen Aspekt aufmerksam. Nicht nur wegen des Zeugnisses von Jesus kann Furcht und Feigheit aufkommen. Es heißt ja hier, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin. Timotheus könnte sich auch wegen des Paulus schämen. Es ist doch so, dass wir immer wieder in der Haltung gefangen sind, unser eigenes Image zu pflegen. Wenn das der Fall ist, dann sind wir in der Regel darauf bedacht, nicht mit seltsamen oder schrägen Typen in einen Topf geworfen zu werden. Es gibt ja das Sprichwort so ungefähr, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Paulus war auf den ersten Blick nicht der Held, den man gerne neben sich hat. Er war damals ein Gefangener, also muss er doch irgendwie was ausgefressen haben. Und in vielem, angefangen von seinem Aussehen, seiner Art zu reden und in manchen Turbulenzen, hat er eher wie ein Verlierer ausgesehen. Auch deshalb wurde immer wieder seine Autorität als Apostel in Frage gestellt, wenn wir zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth denken. Über Jesus gibt es ein Wort, das uns an dieser Stelle zu Hilfe wird. Im Hebräerbrief lesen wir, denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Jesus schämt sich nicht, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Jesus schämt sich nicht, in das Haus von Zöllnern und Sündern einzukehren, obwohl er dann als einer gebrandmarkt wird, der anscheinend nicht weiß, was sich gehört und was Gott gefällig ist. Jesus ist nicht um sein eigenes Image besorgt. Sein Image, seine Ehre kommt von Gott. Ich suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der sie sucht und richtet, sagt er selber einmal im Johannesevangelium im 8. Kapitel. An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass in dem Namen Timotheus, in der Bedeutung dieses Namens, ein Hinweis ist, der das nochmals unterstreicht. Wörtlich übersetzt oder umschrieben bedeutet Timotheus nämlich Ehre Gott. Gott ehrend, der Gottesfürchtige, von Gott geehrt. Daraus können wir also lernen, die Befürchtungen und Hindernisse, glaubhafte und kraftvolle Zeugen Jesu zu sein, haben ihre Wurzel in unserem Bestreben, unser gutes Image selbst aufrechtzuerhalten. Die Lösung liegt dann in dem Wort und Beispiel Jesu. Er hat nicht selbst um sein Image gekämpft, er hat es seinem himmlischen Vater überlassen, wie der sich um seine Ehre sorgt. Und das hat ihm einen großen Freimut gegeben, auch auf die Außenseiter und Loser der Gesellschaft zuzugehen und ihnen von der Liebe Gottes durch sein Verhalten und seinen Worten kraftvoll Zeugnis zu geben. Was wird uns in diesen Ratschlägen des Paulus noch deutlich? Was braucht es über dieses Thema der Ehre hinaus, damit wir kraftvolle Zeugen werden, immer mehr? Mir sind zwei Gemeindeglieder von St. Matthäus in den Sinn gekommen. Ihre jeweilige Geschichte ist außergewöhnlich. Beide würde ich als kraftvolle Zeugen Jesu bezeichnen. Es ist die kürzlich verstorbene Gertrud Kleber und der schon etwas länger heimgegangene Joshua Dössinger. Menschlich gesehen kennzeichnet ihr jeweiliges Leben und Schicksal eine große Tragik. Bei Gertrud, dieser so freundlichen und zugewandten Frau, hat sich diese heimtückische Krankheit von fortschreitendem Muskelschwund eingestellt. Wir konnten es mit ansehen, wie über eine längere Zeit ihre Behinderung immer gravierendere Folgen hatte. Wir konnten auch ahnen, in welchen inneren Kampf sie damit verwickelt war. Sie hat sich jedoch nicht gescheut, unter uns zu sein, auch im Gottesdienst, solange es möglich war und in dem allem war sie ein Beispiel für eine Nachfolgerin Jesu, die sich in all dem immer tiefer in der Liebe Jesu hat verwurzeln lassen. Menschen, die sie besucht hatten, gerade auch in der letzten Zeit, als sie nur noch per Computer kommunizieren konnte, waren von dieser Begegnung getröstet und ermutigt. Sie, die ein schlimmes Schicksal erleiden musste, das von diesem Leiden gekennzeichnet war, hat eine Kraft ausgestrahlt, die nicht aus ihr selber kommen konnte. So ist sie zum Segen für viele geworden. Ja, und wer Joshua gekannt hat, wie von Anfang an sein Leben gefährdet war durch massive Schwierigkeiten körperlicher Art, hat mitbekommen, welche Wunder da immer wieder passiert sind. Und nach den ersten ärztlichen Prognosen hatte er nur eine äußerst geringe Lebenserwartung, die dann doch weit übertroffen wurde. Viele aus der Gemeinde und darüber hinaus hatten immer wieder für ihn gebetet. Seine Kleinwüchsigkeit war so auffallend. So war es auch etwas Besonderes, wenn man ihn zusammen mit den anderen Konfirmanden erlebt hat. Mit Schwung und ohne Furcht und Zagen konnte er sich am Gottesdienst beteiligen und vorne hinstehen, als ob es das Selbstverständlichste wäre. Bei ihm wurde deutlich, dass er sich mit dem Glauben beschäftigte. Er ging einen Weg des Glaubens, bei dem er zuerst in kindlicher Weise, aber wohl schon früher als andere, in einer Ernsthaftigkeit entscheidende Fragen stellte. Und immer deutlicher wurde, dass er sein Leben mit Jesus führte. Auch von ihm, der so früh sterben musste, ging eine Kraft aus, die man menschlich nicht vermuten konnte. So ist auch er mit seinem Leiden zum Segen geworden. Diese beiden Beispiele sind außergewöhnlich. Um ein kraftvoller Zeuge Jesu zu sein, muss einem nicht ein solches Schicksal widerfahren. Und doch hat der Aspekt des Leidens damit zu tun. Wir sehen es am Leben Jesu, das seine Krönung in seinem Leiden erfahren hat. Welch ein Irrsinn, sagen verständlicherweise Menschen, die das Leben mit ganz anderen menschlichen Augen betrachten. Und andere Menschen, die eine bestimmte religiöse Ansicht vertreten, können das nur als Ärgernis betrachten, die Sache mit dem Kreuz und ihre neutestamentliche Deutung. Demgegenüber drückt es Paulus im 1. Korintherbrief so aus: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Seltsam. Wo Gott in seinem Sohn so erbärmlich schwach erscheint, spricht der Apostel von Gottes Kraft. Wenn wir das bejahen können im Glauben, dann verstehen wir auch die Aussage des Paulus bei seinen Ratschlägen für Timotheus. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Gemeinsam leiden für das Evangelium ist hier der Tipp. Das geht jedoch nicht aus eigener Kraft. Dazu braucht es die Kraft Gottes. Und die hat dem Tod und allem, was das Leben gefährden will, letztlich die Macht genommen. Am auferstandenen Jesus sehen wir es und an dem, was dann durch den Heiligen Geist mit diesem seltsamen Haufen der Jünger geschehen ist. Sie erregten den ganzen Erdkreis, heißt es in der Apostelgeschichte, in dieser Kraft. Und so verstehen wir den ersten Hinweis an Timotheus nur zu gut. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Lasst uns aufschauen, auf das schauen, was uns von Gott gegeben ist. Statt von dem Blick auf uns selbst her in einer Unfreiheit zu verharren, hilft uns das zur Freiheit. Für die Frage einer kraftvollen Zeugenschaft führt kein Weg daran vorbei, sich immer neu ganz auf Gott auszurichten. Dann kann sich durch alle Umstände hindurch dieses Wunder ereignen, dass göttliche, heilsame, lebensfördernde Kraft durch uns hindurchströmt zu den Menschen. Macht, Kraft, Sieg und Frieden ist im Namen Jesu, in ihm allein, dem gekreuzigten und auferstandenen Meister. Amen.